Glauben ist ganz schön schwer. Oder auch so einen starken Glauben habe ich nicht. Diese Sätze habt ihr möglicherweise auch schon öfter gehört, ich jedenfalls. Und vermutlich kann jeder von uns mit diesen Aussagen irgendetwas anfangen, auch wenn man natürlich nachfragen müsste, was denn genau gemeint ist. Mancher, und das ist möglicherweise auch vorherrschend in unserer Umgebung, geht davon aus, dass wenn man von Glauben spricht, man meint, man weiß Dinge nicht so genau. Deshalb glaubt man sie. Für andere wiederum hat das Wort generell schon einen schlechten Klang. Sich an etwas halten, was man nicht mit Händen greifen und beweisen kann, wird für dumm gehalten. Nun ist es ja auch immer entscheidend, was man eigentlich glaubt. Glauben hat ja immer damit zu tun, dass ich bestimmte Inhalte oder eine Information glaube, dass ich ihr vertraue. Und dass ich dem Boten, der sie mir mitteilt, vertraue. Der für heute vorgesehene Abschnitt aus der Bibel richtet sich an Menschen, die Jahre vorher begonnen hatten, an Jesus Christus zu glauben. Und sie bekamen deshalb in ihrer Umgebung richtig Schwierigkeiten. Sie wurden bekämpft. Das kam zu allem, was das Glauben ohnehin schon schwer macht oder machen kann, noch dazu. Und das hatte zur Folge, dass sie jetzt kurz davor waren, ihr Vertrauen auf Jesus Christus aufzugeben. Der Autor des sogenannten Hebräerbriefes schrieb an diese Christen, um sie zum Durchhalten zu bewegen. Und wir bekommen im ganzen Brief wertvolle Hinweise darüber, wie wir glauben können, auch wenn um uns herum und in uns vieles widersprechen will. Nun hat man in der neuen Predigtextordnung, die seit letztem Jahr in Kraft ist, für heute zwei Abschnitte zusammengestellt. Ich habe mich erst daran gestört. Allerdings ist diese Kombination wirklich interessant und beantwortet auch eine Frage, die häufig gestellt wird und deshalb auch Titel dieser Predigt ist: Wie geht Glauben? Wie geht Glauben? Wir lesen den Text aus Hebräerbrief, Kapitel 11, die ersten beiden Verse und Kapitel 12, die ersten drei Verse. Es ist aber der Glaube eine Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns leicht umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, wörtlich Wettkampf, wohl auch, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Der Autor dieser Worte wollte seine Leser ermutigen, an Jesus dran zu bleiben. In der Anfangszeit mit Jesus lebten sie mit großer Hingabe und hielten viele Schwierigkeiten aus, die ihnen begegneten. Es war eigentlich alles wie jetzt auch schon. Aber die Zeiten hatten sich doch irgendwie geändert. Sand ist wohl ins Getriebe gekommen. Sie haben den Eindruck, dass sie mehr verlieren, als sie gewinnen, wenn sie mit Jesus unterwegs sind. Sie sind schwerhörig für Gott geworden, drohen ihr Vertrauen über Bord zu werfen, haben angefangen, die Gebote Gottes als Last zu empfinden und nicht mehr als das, was ihnen das Leben ermöglicht. Das Kopfwissen gelangt nicht mehr ins Herz und prägt nicht mehr ihr Leben. Sie sind irgendwo auf der Strecke geblieben. Natürlich hat das gefühlt auch seinen Ausdruck, denn die Begeisterung früherer Tage ist längst vergangen. Man weiß noch, wie es sich anfühlt, man weiß noch, wie es theoretisch gehen würde. Man erlebt es nur nicht mehr. Einige haben der Gemeinde auch schon den Rücken gekehrt. 3 Schritte habe ich in diesen 5 Versen entdeckt, die uns zeigen, wie wir auch heute glauben können. Wie geht Glauben? Erstens, mit dem unsichtbaren Rechnen. Zweitens, den Wettkampf annehmen. Drittens, das Ziel im Auge haben. Zuerst also mit dem unsichtbaren Rechnen. Nun muss man hier mal genauer hingucken. Ich finde die Übersetzung aus der Lutherbibel eine großartige, habe aber mich doch noch mal rangemacht, das auch wörtlicher zu übersetzen. Es kann sich nämlich auch so anhören. Es ist aber der Glaube, die Verwirklichung dessen, was man hofft. Und ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Gewicht möchte ich mal auf diese jetzt etwas anders klingenden Dinge legen. Denn das widerspricht völlig dem, was viele Menschen über Glauben denken. Glaube wird ja gemeinhin als eine unsichere Sache angesehen. Man weiß nicht so genau. So hört sich das hier nicht an. Und er schreibt es an Menschen, die nicht mehr so genau wissen. Die biblischen Autoren gehen immer davon aus, dass Glaube etwas ist, worauf man sich mit seinem ganzen Leben stützt. Es ist die Grundlage, ein Fundament und hat ein Fundament. Deshalb finde ich das so passend, davon zu sprechen, der Glaube ist die Verwirklichung, das kann im Griechischen nämlich genauso heißen, wie auch die feste Zuversicht. Ja, das macht ja auch deutlich, das verändert mich, wenn ich es ernst nehme. Also das Ernstnehmen dessen, was ich glaube, das verändert mich. Das erzeugt in mir eine Bewegung, eine Festigkeit. Und so komme ich dazu, das auch ins Leben umzusetzen, was ich dann als Verwirklichung beschreiben würde. Und zwar die Verwirklichung dessen, was man hofft. Die Hoffnung, die uns Gott in Aussicht stellt, ist das, was in meinem Leben jetzt zum Tragen kommt. Ich lasse mich davon tragen. Und dann sieht die Welt, dann sehe ich, dann sehen andere Menschen, dann sehen die Probleme, die ich haben könnte und auch die Dinge, an denen ich mich freue, die sehen dann anders aus. Sie bekommen ihren richtigen Platz. Das, was wir glauben, hat ja immer Auswirkungen auf unser Leben. Oder sagen wir es mal so, zeig mir, wie du lebst und ich sag dir, was du glaubst. Im Herzen. Ich habe das schon ab und zu mal gemacht, wollte ich jetzt im Gottesdienst hier nicht. Wir müssen ja auch gucken, dass wir nicht so durcheinander laufen und so weiter. Kann man zu Hause gerne mal ausprobieren. Man hängt mal an die Decke. Wer es nicht hat, muss einen Haken reinschrauben, sollte man einen kräftigen nehmen. So ein richtig schweres Teil mal ranhängen an die Decke. Was weiß ich, eine Hantel mit 5 oder 10 oder 20 Kilo, je mehr, desto besser. Und dann setzt man sich mal an die Wand und zwar so, dass dieses Teil direkt vor der Nase hängt. Und dann lässt man los. Dann schwingt das ja weg, wenn es da oben irgendwo hängt. Und irgendwann kommt es zurück. Und jetzt kommt es drauf an. Wenn ich glaube, was das Gesetz des Hebels uns sagt, dass das nie weiter schwingt, als ich es vorher hatte, ist die Schwerkraft. Ja, das wird nie weiter schwingen, als es vorher hier war. Das heißt, wenn es meine Nase berührt hat, kann es maximal meine Nase berühren, will es nicht, aufgrund der Luftreibung und der Schwerkraft, aber es kann maximal. Wenn es die Nase nicht mal berührt hat, wird es die Nase auch nicht berühren. Und trotzdem könnte es passieren, dass wir so machen. Weil wir es nicht glauben. Wenn das Ding kommt, glauben wir es nicht. Wir würden es in jede Mathearbeit reinschreiben, oder Physikarbeit ist es ja, aber wir glauben es letztlich doch nicht. So ist das mit unserem Leben auch. Was du glaubst, das siehst du an deinem Leben. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Nun ist der Glaube einerseits also Verwirklichung dessen, was man hofft, was mir Gott versprochen hat, und ein Überzeugtsein andererseits, ein Nicht-Zweifeln, Überzeugtsein finde ich jetzt einfach auch nochmal gut zu hören, von Tatsachen, die man nicht sieht. Von Tatsachen steht da wörtlich. Die man nicht sieht. Der Gegensatz beim Glauben ist also nicht, ich glaube, weil ich nicht so genau weiß. Wo auch immer das herkommt, das war noch nie sinngemäß. Der Gegensatz ist, ich glaube, weil ich nicht sehe, beziehungsweise obwohl ich nicht sehe. Das sind die Gegensätze. Das bedeutet ja, ich weiß etwas, weil es mir von irgendwoher offengelegt wurde, mir bekannt gemacht wurde. Deswegen spricht die Bibel bei Jesus ja auch von einem Geheimnis. Ja, ein Geheimnis kann man ja nicht rausfinden, wenn man, da kann man irgendwo nachschlagen, in Lexika, bei Wikipedia, sonst wo kann man nachschlagen. Man kann Denkkraft haben wie sonst irgendwas, kombinieren können, wie man will. Wenn man nicht weiß, worin dieses Geheimnis besteht oder dass es das überhaupt gibt, dann kommt man da nicht drauf. Ja, es ist also keine Denkaufgabe, die Frage nach Gott und ob es ihn gibt. Es ist eine Frage, ob uns jemand dieses Geheimnis schon mal verraten hat. Und nun wird uns in der Bibel das Geheimnis verraten, dass Gott ist und wer er ist und wie er zu uns ist und dass er einen Sohn hat, der in unsere Welt getreten ist und so weiter. Und jetzt ist die Frage nur noch, ob wir es glauben. Das sind Tatsachen, die wir nicht sehen können, aber wir können sie glauben. Und um mit ihnen in Berührung zu kommen, damit sie in unserem Leben wirksam werden, verwirklicht werden können, auch in unserem Lebensalltag, ist es halt nötig, sie zu glauben. Wir nehmen sie nur mit unseren Sinnesorganen nicht wahr. Es ist ja wirklich immer wieder interessant, wenn man manche Menschen hört, und ich selber habe genau solche Dinge erlebt, die sagen, was Gott nicht beweisen kann, ich kann ihn dir beweisen. Ich habe solche Dinge erlebt, ja, wenn du das erlebst, dann musst du glauben. Genau darum geht's. Es muss niemand glauben, denn das, was ich erlebt habe, muss ich selber erstmal interpretieren, und dass du es nachvollziehen kannst, das kann auf einem ganz anderen Blatt Papier stehen. Es lässt sich also nicht erzwingen. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Ja, dass du selber voll eingeschaltet und gefragt bist, ob du das Vertrauen darauf setzen willst. Deswegen haben wir die Berichte der Bibel, damit wir unser Vertrauen darauf setzen können, wenn wir das wollen. Verwirklichung dessen, was man hofft. Was man nicht haben will, wird man auch nicht verwirklichen. Hoffen heißt ja, ich wünsche mir das auch. Ja, und was uns hier in Aussicht gestellt wird in der Bibel, das ist wirklich wünschenswert. Würde niemand ablehnen. Manche scheitern daran, dass sie den Eindruck haben, sie wären die Instanz, die zu entscheiden hat, ob das sein kann oder nicht. Und das ist, so will ich es jetzt mal sagen, menschliche Überheblichkeit. Da heben wir uns einen Bruch. Wir haben das nicht zu entscheiden. Wir ändern nicht, dass Gott ist und wie er ist, nur weil wir es glauben oder nicht. Die Frage ist, ob wir uns da einklinken wollen. Ob das auch unser Leben bestimmen soll. Und darum geht es hier. Mit dem unsichtbaren Rechnen. Da wird nämlich so schön im 11. Kapitel des Hebräerbriefes, dessen Worte das ja als Einleitung sind hier, wird so schön jetzt beschrieben, was es für Glaubenshelden in der Bibel gegeben hat. Ja, wenn man sich das mal ganz genau anguckt, war da kein Mensch ein Held von. Aber Gott ist ihnen begegnet. Das war das Entscheidende in ihrem Leben. Und der hat sie durchgetragen. Und das, was uns erzählt wird, da von ihnen, von Abraham, von Mose, sonst wem, das wurde mitunter erst am Ende des Lebens deutlich, dass sie das wirklich ernst genommen haben. Manchmal während des Lebens geriet das ziemlich in Zweifel. So. Von Mose wird zum Beispiel gesagt, Mose hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Mit dem rechnen, den du nicht siehst. Das ist Glaube. Also nicht eine Glaubenskraft oder ein Glaubensgefühl. Mensch, hat der einen starken Glauben. Das verlegt immer den Blick auf uns. Wo er hingehen soll, bekommen wir gleich noch. Deshalb wird betont, dass die Alten, also die Vorfahren, durch diesen Glauben Gottes Zeugnis empfangen haben. Ja, durch steht da eigentlich, ich sehe ein bisschen dunkel jetzt, auf meinem Computer war es noch heller. Durch diesen Glauben haben die also Informationen bekommen über unsere Welt, die sie sonst nicht hätten. Beziehungsweise vor allem über Gott dann auch. Aber es hängt ja zusammen. Sie wussten, wer Gott ist, dadurch, dass sie seinen Worten geglaubt haben. Und das können wir auch mit unserem Leben festhalten. Denn dann können uns die Angriffe auf unseren Glauben nicht schaden, wenn wir uns immer wieder danach ausrichten, das, was mir berichtet wird, ist wahr. Das, was ich fühle, kann ganz anders aussehen. Aber daran muss ich mich mit meinem Leben nicht halten. Meine Gefühle, die waren in meinem Leben schon so und so, in jeder Hinsicht und in Bezug auf jede Sache. Wenn ich mich danach richten wollte, dann sähe es noch ziemlich übel aus mit mir. Da brauche ich Tatsachen, auch wenn man sie nicht sieht. Und dieses Vertrauen auf Gott und seine Worte sorgen dafür, dass wir uns dem Kampf stellen können, den das Glauben in dieser Welt bedeutet. Darum geht es als Zweites. Den Kampf annehmen. Den Kampf annehmen. Ich habe da noch Wettkampf geschrieben, weil es sich eigentlich hier um einen Leichtathletik-Wettkampf handelt. Also hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt den Sport ja auch sehr mag. Ja, es kommt wieder was vom Sport, aber da kann ich jetzt nichts für. Der Paulus hatte, ich vermute ja, dass es Paulus war, man weiß es nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, aber der hatte ein gutes Verständnis davon, was in seiner Welt so los war. Und welche Bilder man verwenden kann, um den Leuten deutlich zu machen, worum es geht. Und jetzt spricht er eben von diesen Leuten, von denen ich eben nur kurz angedeutet habe, dass sie im Kapitel 11 geschildert werden, lauter Zeugen davon, dass Gott vertrauenswürdig ist. Und wenn wir nun schon von so vielen Leuten mitbekommen, sagt der Autor, dass man Gott vertrauen kann und dass es sich lohnt und dass es am Ende immer das Beste ist, dann lasst uns doch jetzt diesen Wettkampf auch annehmen. Ich habe mir das ja immer mal so vorgestellt, früher als ich noch Tennisspieler war. Beim Fußball sind ja viele auf dem Platz, aber so als Tennisspieler, und das Gleiche könnte man ja beim Sprinten oder beim Marathonlauf oder wie auch immer sagen, da ist man ja einzeln für sich verantwortlich. Und jetzt könnte man sagen, ich habe heute keine Lust auf diesen Wettkampf, ich mache nicht mit. Das geht ja, man muss ja nicht antreten. Man gewinnt ihn dann aber auch nicht. Man hat dann automatisch verloren. Ja, man kann so tun, als wäre das alles kein Kampf und als würde ich nicht teilnehmen müssen und so. Doch, an dieser Stelle muss man uns manchmal sagen, ja, das Leben ist eins der härtesten. Das stimmt. Es geht nicht ohne. Dass das seinen guten Sinn hat, könnte man auch sagen. Aber das hilft uns vielleicht nicht sofort. Jedenfalls ist mit Gott, auch mit Gott leben, kein Spaziergang. Ohne Gott finde ich es ja noch viel schwerer, aber mit Gott hat man manche Probleme und darunter haben diese hebräischen Christen gelitten, die man sonst gar nicht hätte. Weil es eben noch Kampf von außen gibt. Viele Probleme hat man aber auch vielleicht nicht mehr. Gott greift ja ein, immer wieder. Da kann man auch Wunder erleben, aber eben auch Dinge, von denen man dachte, die müsste Gott doch längst beiseite geschafft haben. Und es sieht so nicht aus. Wer sich von Gott in Dienst nehmen lässt, wer sich von Gott einbauen lässt in das, was er in dieser Welt tut, und das heißt Glauben auch, der wird mit dem Gegner Gottes zu tun bekommen, der in der Bibel als der Teufel beschrieben wird. Hier ist nun gar nicht die Rede von ihm. Man muss auch nicht so viel von ihm reden, aber man muss immer mal wieder daran denken, dass es eben eine Macht gibt, die uns in dieser Welt auch von Gott wegziehen will. Und der macht dazu, wenn es sein muss, die ganze Welt auch mobil. So haben es auch die Christen erlebt, an die der Brief erging. Aber was in Kapitel 11 deutlich wird, ist, Jesus ist in der Lage, dich durchzubringen. Und es geht jetzt darum, diesen Kampf anzunehmen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ja, wer so einen Lauf da zu Ende bringen will, der kann sich nicht noch damit beschäftigen, was links und rechts alles Schönes zu sehen wäre. Der wird auch nicht, so wie ich das mal gemacht habe, man lacht mich heute noch dafür aus, nein, wir lachen gemeinsam drüber, als ich mal so vor vielen Jahren wollten wir eine Wanderung machen, also ist ja jetzt kein Wettkampf, aber ist auch anstrengend, und sind zum Bungsberg gegangen, ich habe davon schon mal erzählt, und ich kam da sage und schreibe mit meiner Sporttasche an, die ich immer hatte, wenn ich irgendwo hingefahren bin. Ja, ich habe erst gar nicht gewusst, warum die so lachen. Ich hatte mir auch nicht angeguckt, wie weit das ist. Aber wenn man dann so nach 10, 15 Kilometern merkt, wir sind noch lange nicht da und hat immer eine Tasche zu schleppen und schnallt sie auf den Rücken, aber das passt alles nicht. Okay. Aber jetzt stellt man sich vor, da geht es um einen Lauf. Ja, ihr seht Olympia. Ist ja wieder die Frage, ob es jetzt stattfinden kann oder nicht. Ja, und hier, da tritt einer an mit dem Rucksack. Ich musste neulich aus dem Büro nach Hause laufen, weil ich schon zu spät zum Mittagessen war. Und es sollte nicht noch später werden, als ich ohnehin schon war. Den Rucksack auf dem Rücken haben geht nicht so recht. Da schüttelt man alles durch und irgendwie ist auch unangenehm. Dann nimmt man ihn in die Hand und dann ist man nicht frei zum Laufen. Außerdem ist das Ding ja schwer, sonst hätte ich ihn ja nicht mit. Da ist ja was drin. Unnötiges Gewicht. Das gibt es im Leben auch. Dieses schöne Lied vom sogenannten leichten Gepäck hat hier wirklich seine gute Bedeutung. Reise mit leichtem Gepäck, denn du bist im Wettkampf. Leg ab, was nur Ballast ist. Sorgen zum Beispiel, dass es nicht gut werden könnte mit dir oder mit deiner Familie oder wem auch immer. Oder aber, dass man sich eben ablenken lässt. Mensch, es gibt es da hinten zu sehen, dann ist man nicht mehr ausgerichtet. Dann geht es im wahrsten Sinne des Wortes schief. Womit können wir nicht alles Zeit verbringen? Das ist verrückt. Die Möglichkeiten werden immer größer. Heute braucht man nur ein Smartphone und kann 24 Stunden am Tag sich mit irgendwas berieseln zum Beispiel. Das geht. Man kommt auch nicht in die Gefahr, dass es zwangsläufig was Sinnvolles sein muss. Kann auch was Sinnvolles sein, aber es gäbe genug Material, was nun wirklich gar nichts bringt fürs Leben. Deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Tagesablauf durchgucken, was ist wirklich gut. Das heißt nicht, dass du, manche von uns ticken immer so, muss ich schon wieder irgendwas leisten und schon wieder aktiv sein. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, was dich ablenkt. Was dir hilft, dich zu konzentrieren auf das, worum es im Leben wirklich geht, worum es im Glauben wirklich geht. Das gehört da ja rein in deinen Tagesablauf. Aber das gehört auch zuerst rein. Und dann kannst du gucken, wenn dann nichts anderes mehr Platz hat, dann fehlt dir auch nichts. Das ist ganz wichtig. Wir hängen ja zum Beispiel auch so, ich werde jetzt ja von meiner Stimme her herausgefordert, auf Süßes zu verzichten. Ja, das schadet meinem Körper sowieso nur. Ich werde jetzt anfangen, nichts Süßes mehr zu essen. Ich habe das vor vielen, vielen Jahren schon mal gemacht. Erstmal 7 Wochen lang. Und dann brauchte ich es auch eine Zeit lang gar nicht. Und sobald ich wieder anfange, ist wieder passiert. Ich esse das einfach zu gerne. Das muss man nicht lassen. Aber wenn man merkt, gesundheitlich ist das schlecht, dann sollte man es lassen. Und mein Magen ist halt zu sauer. Es greift die Stimmbänder an. Und solche Dinge wirst du auch kennen oder ausfindig machen können. Süchte, die uns wirklich gefangen nehmen, dass wir nicht frei sind. Und frei hat uns Jesus nun mal gemacht, ihr Lieben. Oder auch Zorn über andere Menschen. Man lauter Enttäuschungen pflegt und die Wut in uns hochkommt. Dagegen kann man zunächst nichts tun, man kann aber sinnvoll damit umgehen und sie nicht bewahren. Anderen Schuld vergeben. Und es wird ja hier auch genannt, die Sünde, das also, was wir selbst tun im Misstrauen gegen Gott, wo wir selbst Gottes Gebote einfach übergehen. So tun, als hätte Gott es nicht gesagt und als könnte uns das irgendeinen Vorteil bringen. Wir können um Vergebung bitten. Du brauchst dich damit nicht abschleppen. Das kann auch bedeuten, und das gehört zu einer echten Reue dazu, dass du bereit bist, überall dort um Vergebung zu bitten, wo Leute davon beeinträchtigt sind. Mir ist auch nochmal wieder eine Frage aufgefallen, wo ich merke, Matthias, das kommt immer wieder, da hast du dich jetzt drum zu kümmern. Das musst du nochmal Leuten sagen. In dem Fall handelt es sich nur um etwas, was ich sagen muss. Manchmal muss man auch etwas tun, um das wenigstens möglichst gut wieder hinzukriegen. Ablegen, was uns nur beschwert und fesselt. Ja, wenn wir uns über Gottes Gebote hinwegsetzen, dann glauben wir in dem Moment, wir hatten es vorhin, was ich glaube, bestimmt immer mein Leben, dann glauben wir in diesem Moment, dass er nicht einschätzen kann, wie unser Leben gelingt. Deshalb muss ich es selbst in die Hand nehmen, nach meinem eigenen Maßstab. Das Tückische daran ist, wenn wir Gott das, was er als gelingendes Leben uns nennt, wenn wir das ihm nicht glauben, dann wird sich dieses Misstrauen auch da einschleichen, wo er uns seine Liebe zuspricht. Wo er uns zuspricht, fürchte dich nicht. Denn so inkonsequent, ich kenne solche Gelegenheiten, wo man so inkonsequent ist, mitunter hält es aber auch nicht lange an. Manchmal schon. Man kann sich ja auch über vieles hinweg trösten, indem man sich genug unterhält und einfach immer den Blick woanders hinrichtet und so weiter. Aber so inkonsequent sind wir normalerweise nicht dauerhaft, dass wir auf der einen Seite sagen, Gott, da hast du mir nichts zu sagen, und auf der anderen Seite etwa noch annehmen, was wir denn gerne aber von ihm hätten. Ich erlebe das oft, dass irgendwann Menschen dann doch auf die Idee kommen, da stimmt was bei dir nicht. Nö, stimmt. Stimmt auch was nicht. Stimmt gehörig was nicht. Ablegen, wird uns gesagt. Leg das ab, was an Misstrauen gegen Gott in deinem Leben zu finden ist. Lass es sein. Änder es, wenn du es kannst. Außerdem verliert nämlich sonst unser Herz auch die Freude überhaupt an der Gemeinschaft mit Gott. Das ist ja auch noch etwas verrückt. Das rechnen wir uns ja nicht aus. Aber man kann sich das gemeinsame Leben wie in einer Freundschaft, wie in einer Ehe angewöhnen und sich darauf einstellen, oder man gewöhnt es sich ab. Es geht auch. So wie Essen. Wer keine regelmäßigen Mahlzeiten einnimmt, hat auch irgendwann den Eindruck, er bräuchte es nicht, weil sich nichts mehr meldet. Völlig richtig. Und so geht es mit Gemeinschaft auch. Auch mit Gemeinschaft mit Gott. Wenn ich ihn von mir stoße, dann kann es sein, dass ich irgendwann selbst gar nicht mehr auf die Idee komme, dass er mir fehlt. Wir ahnen, dieser Zustand ist besorgniserregend. Deshalb leg ab, was dich daran hindert, die Gemeinschaft mit Gott einzugehen und zu genießen. Schüttel alles ab, was dich festhalten will, damit du nicht auf der Strecke bleibst, sondern mit Ausdauer, mit Geduld, mit Durchhaltevermögen. Ja, Geduld ist auch Ausdauer, Durchhaltevermögen, Stehvermögen, sagt man im Sport auch, laufen in diesem Kampf. Ja, er wird länger, als du dachtest. Ja, er ist schwieriger, als du dachtest. Ja, heißt aber nicht, dass du dich irrst. Es ist der gute Weg, mit Jesus unterwegs zu sein. Das gibt der Autor den hebräischen Christen mit und auch uns. Und es ist verrückt. Dieses Laufen mit Geduld ist ein Drunterbleiben unter der Last. Ja, da wird Druck ausgeübt und das Leichteste wäre, einfach wegzugehen und zu sagen, na gut, dann eben nicht mit diesem Druck. Ja, wenn du Schwierigkeiten hast, weil du an Gott glaubst. Ob es darum geht, seine Gebote zu halten oder ob es darum geht, dass Menschen dich dafür bekämpfen oder wie auch immer, dann wäre es leichter zu sagen, na gut, dann eben nicht. Aber es kann sein, dass du in deinem Leben ein gewaltiges Stück weiterkommst, wenn du einfach mal stehen bleibst. Darunter bleibst. Paradoxerweise. Das kann gelingen, wenn wir unseren Blick fest darauf richten, was Gott uns in Aussicht gestellt hat. Das ist das Dritte, das Ziel im Auge haben. Aufsehen zu Jesus. Richte deinen Blick auf Jesus. Und zwar, weil er das, was du erlebst, schon durchgestanden hat. Sogar noch viel tiefer als du, denn er musste nicht für seine eigene Schuld sterben, sondern für die der ganzen Welt. Und da stellt man sich doch vielleicht dann die Frage, sag mal, musst du dir das antun? Und dann wird dir deutlich, hat Jesus geguckt und wusste, beim Vater hast du es immer am besten. Und wenn du hier durch bist, dann bist du wieder beim Vater. Die Luther-Übersetzung hat hier, ich weiß nicht, warum die da immer noch beibleiben, hat hier, obwohl er hätte Freude haben können, werdet ihr lesen, wenn ihr in euren Übersetzungen nachguckt. Ich übersetze das gerne so, diese Möglichkeit erscheint mir als die logische. Und die Worte im Griechischen lassen beides offen. Man kann beides übersetzen, aber dem Gesamtzusammenhang des Hebräerbriefes ist das eigentlich angemessen, um der vor ihm liegenden Freude willen. Ja, weil Jesus wusste, was ihn beim Vater Gutes erwartet, hat er für diesen Vater alles durchgestanden. Weil er dich unbedingt bei sich haben wollte. Ja, es wird ja ein Fest im Himmel gefeiert, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Ja, auf die Party hat Jesus sich auch schon gefreut, als er am Kreuz rief, es ist vollbracht. Und als er den Vater gebeten hat, ach Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Da war ihm klar, du könntest hier den einfachen Weg gehen. Oder du gehst den Weg, den Gott gerne gehen möchte, weil du seine Menschen gerne haben möchtest. Mit Jesus haben wir also das Ziel im Auge. Und den, der schon durchgegangen ist. Also auch ein Vorbild. Aber er ist viel mehr. Er ist auch der, von dem die Kraft kommt. Und wenn man so ein Gemüt hat wie ich, dann, und das ist mir jetzt wieder gegangen, als ich in diesen Tagen, in denen ich nicht reden durfte, auch Stille mir genommen habe, dass ich in mir keinen Glauben finde. Ja, dieses tolle Glaubensgefühl, so einen starken Glauben habe ich nicht. Nö, habe ich auch noch nie gehabt. Ich finde keine Liebe in mir. Es gibt viel zu viele Dinge, um die ich erst kämpfen müsste, bevor ich mich darum kümmern kann, dass andere Menschen zu irgendwas kommen. Ich finde da keine Freude, weil ich viel zu viel sehe, worüber ich eigentlich traurig sein müsste. Ich finde Mutlosigkeit. Ich finde keine Lust, das zu tun, was Gott will. Und vieles andere. Und das geht mir immer so, wenn ich mir im Moment Zeit nehme und mich mal nicht mehr mit Unterhaltung ablenke und mit Beschäftigung und Aktivität, dann geht es mir immer so. Und wenn ich die Bibel aufschlage und sage, Herr, sprich mit mir. Das ist einerseits mein Wesen, andererseits gibt es wirklich eine Menge zu entdecken im Herzen eines Menschen, behaupte ich. Ich kann ja nur von mir sprechen jetzt, weil ich in deins nicht reingucken kann. Und dann geschieht es immer wieder, und so war das in den Tagen. Irgendwann kommt er mit seinem Wort durch. Ich hatte den Eindruck, ich bin wie jemand, der nur noch durch die Gegend stolpert. Und dann gab es zum Beispiel im Losungsbuch eines Morgens das Wort, du gibst meinen Schritten weiten Raum, meine Knöchel wanken nicht. Wer große Schritte macht, muss sich recht sicher sein können, dass er diesen Weg schafft. Sonst wird man kleine Schritte machen. Wenn man lauter Hindernisse noch erwartet und unsicher geht, ja, und die Knie wackeln, dann macht man keine großen Schritte. Du gibst meinen Schritten weiten Raum. Und da wurde ich wieder daran erinnert. Ja, Matthias, nicht du gibst deinen Schritten weiten Raum. Er gibt deinen Schritten weiten Raum. Und dann habe ich mir Bibelworte aufgeschrieben, an die ich mich halten möchte. Die sage ich mir jetzt jeden Morgen auf. Im Moment leider still, weil ich ja wenig sprechen soll. Aber dauert so ein paar Minuten, wie neulich auch im Bibelgespräch schon mal erzählt. Und dazu gehören diese Worte. Ja, die habe ich mir damals. Davon hast du immer schon gelebt, habe ich gedacht. Ja, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lass uns ablegen, alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Und lass uns laufen mit Geduld, mit Ausdauer in dem Kampf, der uns vorgelegt ist. bestimmt ist, steht hier vorgelegt, könnte man auch übersetzen, und aufsehen zu Jesus. Und dann kam es mir wieder. Matthias, nicht du. Er. Er hat Liebe. Ich würde fast sagen, wozu brauchst du sie denn? Ja Mensch, weil doch in mir das auch toben muss und so weiter. Ja, wenn du dein Leben danach ausrichtest, auf ihn ganz stürzt und danach ausrichtest, was er sieht, dann kannst du lieben. Sobald du an dir selber runterguckst und den Eindruck hast, jetzt müsstest du irgendwas finden, es ist vorbei. Er hat Mut und er gibt Mut. Er hat Freude und er schenkt Freude. Nicht ich, du. Das ist Aufsehen zu Jesus. Und er hat es schon geschafft, ihr Lieben. Und Jesus hatte den Eindruck, es lohnt sich, diesem Vater treu zu bleiben und seinen Weg zu gehen. Deshalb dürfen wir und können wir das auch. Das Interessante ist ja, auf Jesus schauen kann man in jeder Lage. Wir behaupten ja immer, Gott ist oben, das ist ja so der Blick, auch wenn das physikalisch noch eine Frage ist, was ist eigentlich, sind wir gerade oben oder unten oder wie auch immer, aber für uns ist das klar. Und egal wo du bist, ob du irgendwo gehst, stehst, langläufst oder am Boden liegst, nach oben gucken kannst du immer. Das ist großartig. Einer der ersten Freunde von Jesus mit Namen Simon Petrus hat das ja auf einem See gelernt, wie das läuft. Ja. Herr, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen auf dem Wasser. Und dann ging er auf dem Wasser. Ich weiß nicht, ob das sogar der berühmteste Bericht ist, über den in unserer Gesellschaft heute noch gesprochen wird. Weil man ja immer noch irgendwo vermutet, dass da irgendwo Steine waren, also mitten auf dem See Genezareth. Aber na gut. Jedenfalls kann Jesus tatsächlich, dann kommen, sagt Jesus, und er kann tatsächlich gehen. Und Petrus, also nee, Jesus geht ja sowieso, aber Petrus kann gehen. Und irgendwann fängt er an, sich damit zu beschäftigen. Was machst du hier eigentlich? Ziemlich Wind. Und wenn Wind ist, sind auch Wellen. Ist ja alles ein bisschen unruhig hier unter dir. Und ich gehe auf dem Wasser. Ich gluck, 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 gluck. Ja. Als er auf Jesus geguckt hat und gemacht hat, was Jesus ihm sagt, da ging's. Jesus hat bis zum Kreuz hindurchgehalten, weil er uns liebte und wusste, was ihn beim Vater erwartet. Und sobald wir uns nach ihm richten und unsere Wirklichkeit von ihm bestimmen lassen, verlieren wir nicht den Mut, sondern können durchhalten, mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der uns vorgelegt ist. Und wenn sich in dir oder um dich herum wieder die Widerstände aufbäumen, dann halte dich an das Rezept, wie Glauben geht. Rechne mit dem Unsichtbaren. Nimm den Kampf an und behalte das Ziel im Auge.